Guten Tag.
Ich möchte mich erst noch dafür entschuldigen, dass ich das letzte Mal heute nicht selbst habe halten können. Es sind in diesem Semester leider einige Mal Termine wegen der Akkreditierung der neuen Studiengänge Bachelor und Master. Mathematik und Informatik aktiv, und wenn da die Akkreditierungsagentur auftaucht, da muss ich eben präsent sein. Also es wird nochmal mindestens einen solchen Termin geben, aber ich habe ja gute Mitarbeiter, die das genauso gut können wie ich. Gut, es wurde das letzte Mal ja angefangen mit der Erläuterung der Komplementabgeschlossenheit von nichtdeterministischen Platzkomplexitätsklassen. Und also nochmal das Problem. Ja. Als Situation ist ja bei nichtdeterministischen Maschinen, und vielleicht zunächst mal, wenn man deterministische Maschine hat. Ja. Also man hat einen nichtdeterministischen Algorithmus, der entscheidet eine Sprache L. Ja? Nun, wenn wir nun als Input ein X erhalten, das in L liegt, dann wird die Berechnung ja anfangen mit der Input-Konfiguration und wird dann rechnen und wird irgendwann die Antwort Ja geben. Wenn X nicht in L ist, ja, dann wird die Berechnung wieder mit der Input-Konfiguration auf X anfangen und dann irgendwann die Antwort Nein geben. Ja? Und um jetzt das Komplement zu entscheiden, ja, reicht es ja einfach, dass man die Antworten vertauscht. Also wenn wir etwa eine Maschine M minus betrachten, ja, wie M, aber mit vertauschten akzeptieren bzw. verwerfenden Zuständen. Ja? Dann erhalten wir natürlich, dass bei deterministischen Algorithmen diese Maschine einfach das Komplement der ursprünglichen Sprache entscheidet. Ja? Völlig trivial. Bei nichtdeterministischen Maschinen, dass der erste Fall ist, wenn wir jetzt die Situation haben, dass M nicht deterministisch ist und das L entscheidet, dann haben wir eben für X in L für x in L haben wir dann einen Berechnungsbaum und als Antworten wird es dann so sein, dass mindestens eine Berechnung, eventuell mehrere, die Antwort Ja geben. Wenn x nicht in L ist, hat der Berechnungsbaum die Eigenschaft, dass jede Berechnung die Antwort Nein liefert. Wenn wir jetzt einfach die Maschine, also wenn das die Antworten sind von M, und wenn wir jetzt betrachten, was die Maschine tut, die man einfach durch triviales Vertauschen der Ja-Nein-Zustände erhält, dann haben wir hier natürlich Antworten, ja, dieser Art, und es können eben immer noch Ja-Antworten auftreten. Das heißt, es ist eben so, dass nicht unbedingt Komplement.
Ja, sondern eine größere Sprache, weil eben auch Inputs, die in L sind, eben gegebenenfalls akzeptiert werden können. So, jetzt kann man aber ein anderes Konzept von nicht-deterministischen Algorithmen definieren. Ja? Wenn jetzt M ein nicht-deterministisches irrtumfreier Algorithmus ist, der die Sprache L entscheiden soll. Ja? Dann ist es natürlich immer noch so, dass wir Berechnungsbäume haben. Ja, also wir haben für den Fall, dass x in L ist, ist die Voraussetzung, dass mindestens eine Berechnung, ja eventuell mehrere, die Antwort ja geben, die anderen die Antwort ich weiß nicht. Wenn x nicht in L ist, gibt mindestens eine Berechnung, eventuell mehrere, die Antwort nein, und alle anderen die Antwort ich weiß nicht. Ja? Und in diesem Fall können wir natürlich wieder trivial komplementieren. Ja, in diesem Fall ist es wieder so, dass die Maschine, die wir erhalten, wenn wir einfach die Ja- und Nein-Zustände vertauschen, natürlich das Komplement entscheidet. Ja? So, das heißt, wenn wir zeigen können, dass eine, das explizit, gut, technische Bedingung. Dass S eine Funktion ist, die nicht völlig pathologisch ist. Ja, also es ist größer als log n. Das ist das, was in der Regel für Platzkomplexitätslasten sinnvoll ist. Ja. Und die soll platzkonstruierbar sein. Aussage, dann existiert für jedes Problem in N-Space S ein irrtumfreies S platzbeschränktes Entscheidungsverfahren. So. Gut, das bedeutet dann insbesondere, gibt es dann auch ein solches für das Komplement. Und das bedeutet, auch das Komplement ist dann in N-Space S. Das heißt also, nicht deterministische Platzkomplexitätsklassen sind Komplement abgeschlossen. So. Das ist also das, das, was wir zeigen möchten. Nun, im Skript finden Sie einen direkten Beweis davon. Ich möchte Sie jetzt ein bisschen anders vorführen. Ja, ich möchte einfach Folgendes zeigen. Es gibt ein nicht deterministisches, irrtumfreies O log n platzbeschränktes Entscheidungsverfahren, für Erreichbarkeit. Das ist das Erreichbarkeitsproblem.
Das kennen wir gut, das Erreichbarkeitsproblem. Und
das heißt jetzt also, Nicht-Erreichbarkeit ist in N-Log-Space. Ja? Interessant. So, wieso zeige ich das und nicht das? Nun, erstens ist es ist transparenter, was passiert, wenn man sich diesen Overhead, den man direkt beweist, rausschenkt. Andererseits reicht es auch wirklich, das zu zeigen. Denn wenn Sie sich überlegen, was wir hier eigentlich behandeln müssen, ist ein Erreichbarkeitsproblem im Konfigurationsgraph der Turing-Maschine. Ja? Wenn Sie die Turing-Maschine M betrachten, die das L entscheidet. Da können wir den Graph der möglichen Konfigurationen bilden. Ja? Und dann ist letztlich die Frage, die uns interessiert, ist es denn so, dass es einen Pfad gibt von der Input-Konfiguration zu einer akzeptierenden Konfiguration? Ja, das bedeutet ja, die Maschine akzeptiert. Das heißt, wir lösen letztlich ein Erreichbarkeitsproblem. Gut, und wir brauchen die technische Bedingung, ja, also dass wir den Graph auch wirklich so ja, on the fly konstruieren können, dass wir die Konfigurationen hinschreiben können, ohne dass wir selbst zu viel Platz brauchen, um abzuchecken, ob die Konfiguration den nötigen Platz auch wirklich genau einhält oder nicht. Ja. Dazu ist diese Bedingung der Platzkonstruierbarkeit wesentlich. Ja. Aber was wirklich mathematisch, inhaltlich passiert, ist genau, dass wir ein Erreichbarkeitsproblem lösen. So, deshalb, wenn wir das können, können wir auch das. Natürlich haben wir dann nicht log n Platz hier, sondern haben dann s n Platz hier, ja, weil das der Platz ist, den wir für die Beschreibung einer Konfiguration benötigen. Den Platz, den wir für die Beschreibung eines Knotens benötigen. Ja? Konfigurationen sind ja Knoten. Ist das so? Denke ich. Also wir werden sehen, was das Wesentliche ist. Ja? Also ich möchte Ihnen das hier vorführen. Wie gesagt, wenn Sie dann im Skript gucken, wie es dort genau gemacht ist, sehen Sie, dass das inhaltlich genau das Gleiche ist. So, erstens. So, was hat es gegeben? Und wir haben einen Graph G, Knoten Kanten, und wir haben zwei Knoten AB, und wie immer ist unser N die Anzahl der Knoten. So, jetzt möchte ich mit Reach AT die Menge derjenigen Knoten aus V bezeichnen, sodass V ist von A aus
in höchstens T-Schritten erreichbar. Und mit R, H von T, bezeichne ich die Anzahl dieser Elemente dieser Menge. Ja, also einerseits die Menge und andererseits die Größe dieser Menge. Also zwei wesentliche Größe, die in dem Algorithmus betrachtet. So, und was ich jetzt zeigen möchte, ist, es gibt einen nicht-deterministischen Algorithmus M0, mit Inputs, ja, G, A, dann haben wir R, T und V, A und V sind Knoten, R und T sind natürlich Zahlen, so dass Folgendes gibt. Wenn diese Inputs so beschaffen sind, dass mein R mir genau diese Menge liefert, also die Größe dieser Menge liefert, dann entscheidet M0 irrtumfrei, mit Platz O von log n, ob V in T plus 1 Schritten von A aus erreichbar ist. Wenn die Inputs nicht so geschaffen sind, wie ich es haben will, dann ist mir egal, was M tut. Ne? Interessiert mich nur dafür, was M0 tut, wenn die Inputs so beschaffen sind, wie ich das haben will. Ja, das heißt, ich muss da natürlich, das ist eine Hilfsprozedur, ich muss da natürlich garantieren, dass wenn ich M0 verwende, dass die Inputs auch die richtige Bedingung erfüllen. Ja, sonst kann ich keine sinnvollen Aussagen machen. So, also, das ist eine, wir werden dann eine zweite Prozedur M1 angeben, die eben diese R's und T's richtig berechnen. Ja? Also dieser ganze Prozess nennt man induktives Zählen. Ja? Also es geht darum, nicht deterministisch induktiv die Anzahl der Knoten festzustellen, die in einer gewissen Anzahl Schritten erreichbar sind, und das dann zu benutzen im nächsten Schritt. Hm? So, also das ist die eine Prozedur, die uns interessiert. Also Idee ist, wir wissen bereits, wie viele Knoten in T-Schritten erreichbar sind und können damit entscheiden, ob ein gegebener Knoten in T plus 1 Schritten erreichbar ist. So. der steht in dem abgewandelten Form, wo es eben direkt um Konfigurationsdaten geht. Ja. So, jetzt gehen wir ihn mal durch. Ja? Also die Inputs haben wir behandelt. Ja? So, zunächst setzen wir n gleich 0. So, und dann ist die Idee, wir gehen alle x so. Ne? Alle x, die in dem Graph aller Knoten vorkommen. Und für jedes x versuchen wir, nicht deterministisch einen Pfad von a nach x zu finden, der höchstens T-Schritte verwendet. Ne? Also, wir raten einen Pfad von a nach x. Nun, jetzt kann ich mehrere Dinge passieren. Entweder kann das x gar nicht erreichbar sein, dann werden wir natürlich keinen solchen Pfad finden. Oder es kann sein, dass das x tatsächlich in höchstens T-Schritten erreichbar ist, aber wir raten falsch und finden den Pfad nicht. Oder es kann sein, dass das x erreichbar ist und wir raten den richtigen Pfad. Ja? So. Nun, wir können natürlich das kontrollieren, das ist klar, wie wir das machen. Ja? Wir fangen bei a an, setzen i gleich 0. Wenn wir noch nicht bei x sind und die Schranke i noch nicht erreicht ist, wenn i noch kleiner t ist, erraten wir einen nächsten Knoten und so weiter. Ja? Das machen wir T-Schritte lang. So. Jetzt, wenn wir, also im guten Fall, haben wir irgendwann sind zu einem Punkt gekommen, der gesuchte Punkt ist. Ja? So, dann erhöhen wir das m um 1. Das m soll sagen, ja, wir haben ein x gefunden, das in T-Schritten erreichbar ist, und wir haben den zugehörigen Pfad gefunden. Ja? So, nun jetzt testen wir, ob wir von diesem x aus in noch einen weiteren Schritt unser gesuchtes v erreichen können. Wenn ja, dann haben wir einen Pfad der Länge höchstens t plus 1 und wir können die Antwort ja geben und aufhören. Ja, alles ist in Ordnung. So, also dieser Fall, ich meine, das ist der gute Fall, dann wurde ein Pfad gefunden. Ja? Aber ich meine, natürlich, dass wir nicht, dass wir Erreichbarkeit lösen können, ist ja klar, nicht deterministisch. Wir müssen der Irrtum freitun. Das ist ja, weil wir am Schluss komplementieren wollen. Das ist ja der Clou. Ja? Also interessant ist die Frage, was passiert, wenn wir den Pfad nicht gefunden haben. Ja? So. Nun, wenn wir jetzt das gemacht haben für alle x, ja, haben immer für diejenigen Fälle, wo wir wirklich den Pfad gefunden haben, das abgecheckt. Und jetzt war es so, dass wir aber nie dazu gekommen sind. Also wir haben nie von einem guten x eine Kante zu v gefunden und waren damit nicht, haben nie die Antwort ja geben können. Was kann jetzt das möglich sein? Ja? Nun, es gibt jetzt letztlich zwei Fälle. Der eine Fall ist der, dass wir für jedes x, das tatsächlich in T-Schritten erreichbar ist, auf einen guten Pfad geraten hat. Wenn für keines dieser x in einem Schritt mehr noch das V erreichbar war, dann kann es nicht in T plus 1 Schritten erreichbar sein. Ich kann ja nur in T plus 1 Schritten was erreichen, wenn ich in einem Schritt davor irgendeinen Knoten erreiche, der in T-Schritten erreichbar ist. So, wie weiß ich das, dass ich wirklich alle möglichen Vorgänge inspiziert habe? Nun, ich weiß es dadurch, dass es mein R kennt. Wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass n gleich R ist, dann weiß ich, ich habe alle möglichen Kandidaten auch inspiziert und nie gab es in einem Schritt mehr noch das, wurde das V erreicht, also ist das V nicht in T plus 1 Schritten erreichbar. Wenn das aber nicht der Fall ist, wenn ich nicht n gleich r habe, sondern was kleineres als r, dann weiß ich ja, es könnte ja noch ein x geben. das zwar erreichbar ist, also es muss doch ein x geben, das zwar erreichbar ist, aber als ich dieses x behandelt habe, habe ich den richtigen Pfad nicht geraten. Also kann ich mir noch nicht sicher sein, dass das v nicht erreichbar ist. Also muss ich die Antwort, ich weiß nicht, geben. Ist das so klar?
Also vielleicht nochmal ein Bild.
Wir haben unseren Graphen G. Da ist irgendwo der Punkt A. Und hier haben wir jetzt unser V. Frage ist, ob es einen Pfad der Länge höchstens 37 gibt. Was ich jetzt weiß, ist, die Anzahl der x, x ist von A in höchstens 36 Schritten erreichbar. Ja. Ich weiß, die Anzahl dieser x ist 317. Das. Und jetzt die Frage ist ja, gibt es einen Pfad von A nach V mit höchstens 37 Schritten? Ja, das ist die Frage. So, jetzt die Idee ist, ich gehe alle möglichen x durch. Und die Idee ist, wirklich alle 317 möglichen x zu inspizieren. Ja, aber die kenne ich ja nicht, die sind ja nicht gegeben. Das Einzige, das wäre auch zu viel. Ja, das Einzige, was mir gegeben ist, ist die Anzahl. Jetzt versuche ich halt einfach, alle x überhaupt im Graphen durchzugehen und für jedes x den Pfad zu raten. Ja? So. Und wenn ich richtig rate, finde ich ihn. Und zwar, ich finde ihn, ohne dass ich zu viel Platz brauche, weil ich sukzessive rate und immer den Zähler. Ja? Also das kann ich mit Log n machen. Ohne Platzverschränkung ist sowieso alles trivial. Ja? Interessant ist, dass ich das mache. Und im Speicher muss ich jeweils nur den Zähler und den aktuellen Knoten behalten. So. Wenn ich hier einen Pfad gefunden habe, ja, Länge höchstens 36, und ich finde den Pfad hier, dann weiß ich, ich kann die Antwort ja geben. Wenn es jetzt so ist, dass bei allen x, die ich inspiziert habe und einen Pfad gefunden habe, diese Kante nicht existiert, dann kann ich genau dann sicher sein, dass das v nicht erreichbar ist, wenn ich hier wirklich für 317 mögliche x jeweils einen Pfad gefunden habe. Dann weiß ich nämlich, ich habe alle Pfade gefunden und damit alle Möglichkeiten inspiziert und nie existierte die Kante, also ist das Pfad nicht erreichbar. Ja? Also, was haben wir? Und sehen Sie, das ist genau die wesentliche Voraussetzung. Ja? Wenn R ungleich R Pfad von T ist, kann ich keine Aussage darüber machen, dass das irgendwie hier stimmt, was gemacht. Ja? Also eine solche Antwort wäre immer noch richtig, aber sowas dann nicht. Ja? Also es ist wesentlich, dass ich diesen Hilfsinput habe. Ja? Also das ist der Teil der Frage, aber das ist ein Hilfsinput. Das wir haben. So. Sind Sie davon überzeugt? Ja?
Nur eine Frage. Also es kann es theoretisch passieren, dass ich jetzt immer antworte, ich weiß nicht. Also es wurde ja eigentlich gefordert, bei den öffentlichen Fragen, dass entweder einmal 0 oder 1 rauskommen muss.
Ja, für eine mögliche Berechnung. Aber die mögliche Berechnung, also wenn Sie den Fall haben, genau in beiden Fällen, ja, der Fall, dass das x, dass das v erreichbar ist, dann ist die Berechnung, die die Antwort ja gibt, diejenige, die für ein x, also die Frage war, ist es
sagen wir so, das sind Irrtumfreiheit, ich nehme an, Sie stimmen mir zu, eine falsche Antwort wird es nie geben. Ja? Die Frage ist, gibt es auch eine richtige Antwort und kann es passieren, dass der Algorithmus auf jeder Berechnung, ich weiß nicht, sagt? Ich glaube, das ist nicht möglich. Ja?
Also, nehmen wir den, da gibt es natürlich zwei Fälle.
Ja, der erste Fall ist, V ist in kleiner gleich T plus 1 Schritten erreichbar.
Ja? Was bedeutet das?
Also folgt, es gibt ein X, so dass erstens gilt, X ist in höchstens T Schritten erreichbar und zweitens,
es gibt eine Kante von X nach V. Ja? Stimmen wir zu. Ja? So. Das heißt, betrachten wir dieses X. Wenn der Algorithmus dieses X inspiziert, das wird er ja tun, weil er alle X inspiziert, dann gibt es, gibt ja diesen Pfad, also gibt es eine Berechnung, die diesen Pfad findet. Ja? Also der nächste Determinismus errät ja, also alle dieses Rad bedeutet ja, man betrachtet alle möglichen Pfade. Ja? Also wird der Algorithmus auch auf, nicht auf allen Berechnungen, aber auf einer Berechnung wird er diesen Pfad finden. Ja? Auf dieser Berechnung wird er dann sehen, also in die, für diese Berechnung wird am Schluss das Y gleich das X sein. Ja? Und er wird dann herausfinden, dass es eine Kante von x nach v gibt und wir die Antwort 1 geben. Ja? Also diejenige Berechnung, die diesen Pfad findet, wird die Antwort ja geben. Also ist in diesem Fall, gibt es eine Berechnung, die die Antwort ja gibt. Ja? Einverstanden so? Okay.
Also, folgt, es gibt eine Berechnung von N0, welche die Antwort, ja, hier habe ich jetzt 1 geschrieben. Ja?
So, das ist der erste Fall. Der zweite Fall ist natürlich der, V ist nicht, ja, wenn ich auch T plus 1 Schritten erreichbar sage. Ja? Also, kleiner Kleiner.
So. Also muss ich wieder argumentieren, dass es mindestens eine Berechnung gibt, die Antwort Nein gibt.
So. Und ich behaupte, diese Berechnung gibt es.
Das ist nämlich die Berechnung, die für jedes, die alle x hier durchgeht und für jedes x, welches auch tatsächlich erreichbar ist, den Pfad findet. Ja, die gibt es ja auch. Ja? Diese Berechnung wird nämlich, dass Sie jeweils einen Pfad gefunden haben, für jedes gute x, also jedes x, das in T plus 1 steht, also das zu dieser Menge Reach AT gehört, wird es den Zähler inkrementieren, den Zähler M. Das heißt, am Schluss wird für diese Berechnung der Wert von M mit R übereinstimmen. Und deshalb wird diese Berechnung die Antwort 0 geben. Ja? Also sind Sie überzeugt, auch in diesem Fall? Ja? Es gibt natürlich, es ist ja wirklich, ich verstehe, normalerweise bei nichtdeterministischen Algorithmen ist der Nichtdeterminismus ganz einfach A. Rate eine Lösung und verifiziere. Ja? Das kennen Sie bei den NP-vollständigen Problemen. Hier haben wir eine viel brutalere Verwendung von Nichtdeterminismus, ja, in gewissen Sinne. Es ist nicht einfach, dass etwas geraten wird und dann wird die Lösung werden, sondern immer wieder, es ist eben ein viel, sagen wir mal, raffinierter Verwendung von Nichtdeterminismus, der deshalb auch zu diesem eigentlich überraschenden Resultat geführt hat. Ja? Also es gibt hier natürlich, alle die x werden inspiziert.
Für jedes x wird ein Pfad geraten. Und damit es funktioniert, muss für jedes x auch wirklich ein richtiger Pfad gefunden werden. Ja? Also für jedes x muss richtig geraten worden sein. Und dann weiß ich, weil ich diesen Hilfsinput habe, ja, ich habe auch immer richtig geraten und deshalb kann ich jetzt sicher sein, dass das V nicht erreichbar ist. Ja? Okay. Das hängt natürlich an diesem Hilfsinput. Ja? Also um das jetzt sinnvoll zu verwenden, müssen wir ja etwas Zweites garantieren. Ja? Wir müssen jetzt garantieren, dass wir dieses M0 in eine induktive Prozedur einbetten können, sodass wir für jedes T das richtige R auch zur Verfügung stellen können. Ja? So, aber reicht das mal zu der Prozedur M0? Ja? Das ist der erste Baustein. Haben Sie noch eine Frage zu? Ich erläutere gerne nochmal. Ja, das ist eine etwas ungewohnte Art eines Algorithmus.
Ansonsten, wenn es klar ist, gehen wir zum zweiten Baustein.
Zweite Aussage, es gibt ein irrtumfreies O von log n platzbeschränktes Entscheidungsverfahren.
Unsinn.
Berechnungsverfahren. Welches zu G A und N
RAN berechnet. Also natürlich bedeutet das, als Input habe ich G, A und N und ich möchte als Output die Zahl RAN haben.
Ja? Ja, das passt natürlich dann zusammen zu dem M0. Ja, das ist ja genau das, was ich brauche, dass ich für jedes T eben die Anzahl der erreichbaren Knoten kenne. Ja? So.
Das möchte ich hier auflegen.
Sie sehen, zunächst mal, Sie sehen, das ist eigentlich eine deterministische Prozedur. Der einzige Nichtdeterminismus kommt rein, dadurch, dass N0 aufgerufen wird. N0 selbst ist ja nicht ein deterministisches, irrtumfreies Entscheidungsverfahren. Ja? Das heißt, dadurch wird natürlich der Algorithmus insgesamt auch nicht deterministisch. Ja? Aber die äußere Prozedur ist deterministisch. So, also. Ich muss stoppen. Gehen wir wieder einfach mal durch. Was tut der Algorithmus? Also, ihr kriegt mal G und A, kriegt G und N. Ja? Jetzt zunächst mal wird R gleich 1 gesetzt. Ja, wieso R gleich 1? Die Idee ist, dass R und T immer so übereinstimmen sollen, dass das R tatsächlich die Anzahl der in höchstens T-Schritten erreichbaren Knoten ist. Ja? Und was passt zu T gleich 0? Ja, in 0 Schritten ist genau das A erreichbar, ja? Also genau 1 Knoten. Ja? Also wird R gleich 1 gesetzt. Ja? Gehen wirklich von T gleich 0 bis zu N minus 1. Setzen M gleich 0 und dann werden dann nach der Schleife werden alle Knoten V durchgegangen. So. Wir rufen für R, T und V die Prozedur M0 auf. Ja? Wir haben natürlich bei der Analyse des Algorithmus zu garantieren, dass R und T die Bedingungen von M0 erfüllen, sonst können wir keine Aussage machen darüber, was die Antwort ist. So. Wenn die Antwort 1 ist, erhöhen wir M um 1. Ja, indem wir haben einen Knoten mehr gefunden, der erreichbar ist. Wenn wir die Antwort 0 kriegen, tun wir gar nichts. Und wenn wir die Antwort nicht weiß ich kriegen, ja gut, dann wissen wir überhaupt nicht, ob das, was der 0 gemacht hat, korrekt ist, können wir also gleich abbrechen und sagen, ich weiß nicht. Ja? Damit wir wissen, was insgesamt passiert, muss natürlich auch ein 0 einmal gewusst haben, ob es eine sinnvolle Antwort gibt. Ja? So. Also diese Schleife wird für alle V durchlaufen. Dann wird R gleich N gesetzt. Die Schleife beendet, also die äußere Schleife beendet und am Schluss wird er ausgegeben. Beachten Sie, dass hier wird R gleich M gesetzt und nach wird M wieder gleich 0 gesetzt. Ja, also wir geben jedes Mal von neu. Das M hat einfach die Funktion zu berechnen, ja, praktisch, also M wird immer implementiert, am Schluss soll es den Wert R für die nächste Iteration von T liefern. So, na gut, bevor wir das detailliert durchgehen, zunächst mal überlegen wir uns, wie gesagt, auch das nicht deterministisch, weil N0 nicht deterministisch ist. Es ist log n Platz beschränkt. Ja, wieso? Ich meine, gut. Über das gleiche Argument, wir haben eine beschränkte Anzahl von Speicherplätzen hier. Was haben wir? Wir haben R, T, M, V. Ja, das war's. R, T, M, V. Ja. Und jedes dieser Speicherplätze, was wird da abgespeichert? Entweder ein Knoten oder ein Zähler bis zur maximalen Anzahl der Knoten. Also irgendwas, das wir mit Log N Bits jedenfalls darstellen können. Also haben wir O von Log N Bits. Ja. So, jetzt, das ist der, also gut, das ist okay. Ja? Jetzt müssen wir natürlich nur uns überlegen, dass wir das Richtige tun. Ja. So. Nun, erste Aussage ist die,
bei jedem Aufruf M0, ja, das ist dargestellt, G, V, R, T, V in M1, ja? Gilt natürlich für die aktuellen Werte von R und T, dass R gleich RA von T ist. Ja, also das heißt, M0 wird mit gewissen korrekten Inputs haben. Induktion nach t, t gleich 0. Wenn wir t gleich 0 haben, haben wir r gleich 1 und das ist natürlich
ra von 0.
Ja. Ja.
Also beachten Sie, das ist r. Wenn nicht innerhalb dieser Schleife abgesägt wird, sondern außerhalb, ja, für das nächste t.
Also wenn ich mal t habe, hat r immer den gleichen Wert. Muss ja auch so sein, das darf ich von nichts anderem abhängen. Ja. So, jetzt was ist, wenn t größer 0 ist? Nun, was ist r? Nun, r ist ja das,
was in der vorherigen Iteration gekriegt hat.
Ne? Also r ist gleich die Anzahl der v. Ja, was heißt, es gibt eine Berechnung von M0 auf G, A, ja, und jetzt. Das R hatte in der vorherigen Iteration den Wert RAT-1. T hatte vorher natürlich den Wert T-1. V. Mit Output 1. Ja, und außerdem ist es ja so, wir sind überhaupt nur noch im Geschäft. Wenn alle Berechnungen von M0 entweder die Antwort 1 oder 0 gegeben haben, ja, wenn irgendeine Berechnung davor von M0 die Antwort ich weiß es gegeben hat, dann haben wir abgebrochen und auch gesagt, wir wissen nicht. Ja? Also das heißt, alle Berechnungen von M0 haben die Antwort 1 und 0 gegeben, das heißt, haben tatsächlich festgestellt, ob das V erreichbar war. Ja, die Funktion von M0 ist es ja gerade festzustellen, ob das V von A aus in einem Schritt mehr als das, was hier steht, erreichbar ist. Also was ist dieses R? Dieses R ist gerade RA von T. Und das ist ja die Behauptung. Einverstanden? So. Was bedeutet jetzt das?
Das bedeutet doch, dass am Ende, also dieses R, ist hier, hat ja immer den richtigen Wert
RA von T. Was für einen Wert hat es also am Ende? Am Ende einer erfolgreichen Berechnung von M1 hat er also den Wert, ja, RA von dem T, das ich zuletzt genommen habe. Ja? Und das war? Das war? Nee, von dem Wert, den ich zuletzt genommen habe, plus 1.
Ja. Also nicht von RAN minus 1, sondern von RAN.
Und das ist ja genau das, was zu zeigen war.
Sind Sie im Zug? Soll ich nochmal durchgehen?
Okay. Alles klar. Ne? Gut. So. Ja gut, damit haben wir die wesentlichen Bausteine beisammen. Drittens, irrtumfreies Entscheidungsverfahren. Ich rufe M1 auf. Ja? So, das ist natürlich hier. Also ich kriege eine Antwort für ein N. Mein N ist natürlich die Antwort. Ja? So. Es kann natürlich sein, dass ich keine Antwort, also dass der Output, ich weiß nicht was. Ja, das weiß ich eben nicht. Was ist aber, wenn ich die richtige Antwort erkriege und jetzt weiß ich, wie viele Knoten tatsächlich erreichbar sind? Jetzt rufe ich ein Null damit auf. Mit dem B. So, also. Wir behaupten, das tut's. Zunächst mal, also gut, das ist nicht deterministisch und es ist log n Class beschränkt. Ja? Sehen wir sofort. Also brauchen wir noch Aussage. Wir wissen, es gibt eine Berechnung von M1 mit Output RAN. Also R gleich RAN. Wir wissen, also wenn das nicht der Fall ist, dann
kriegen wir als Antwort, ich weiß nicht. Ja?
Das bedeutet, sagen wir so, es gibt Rechnungen von M mit diesem Output. Alle anderen Berechnungen von M1 liefern den Output, ich weiß nicht.
Was folgt?
M0 entscheidet irrtumfrei, ob,
ja, also das R hat ja das richtige Format für das zugehörige N,
ob D in Reach AN plus 1 ist.
Ja?
Aber wenn ich von A aus in N plus 1 Schritten nicht erreichbar bin, bin ich überhaupt nicht erreichbar. Und wenn ich erreichbar in N plus 1 Schritten bin, bin ich eben erreichbar.
Das heißt, ob B überhaupt von A aus erreichbar ist. Ja, das ist das, was zu zeigen war. Also, Berechnungen von dieser Prozedur liefern entweder die Antwort, ich weiß nicht. Wenn sie das nicht tun, dann hatte er den richtigen Wert für das N. Das heißt, ich kriege als Antwort wieder entweder ich weiß nicht oder ich kriege die korrekte Antwort, ja, nein, bezüglich Erreichbarkeit.
Im Moment ist seine Berechnung das korrekte liefert. Und damit ist das bewiesen, was wir beweisen wollen. Also haben wir gezeigt, was wir zeigen wollten, und damit den Satz von Immermann und Celebcheny bewiesen. Gut. Also das ist ganz bestimmt das Kernergebnis dieses Kapitels. War, wie gesagt, vor
mittlerweile einer ganzen Weile ziemlich überraschend, ja, 1988. Und es ist auch ein ungewöhnlich, sagen wir, es ist nicht überraschend, dass es überraschend war, weil es eben so eine ungewöhnliche Art ist, die man nicht im Terminismus verwendet. Ja, also auch eine neuartige Idee.
Gut, also damit möchte ich dieses Kapitel abschließen.
Sind noch Fragen dazu?
Also man kann über nicht-terministische Komplexitätsklassen natürlich noch viel mehr sagen. Ja? Also man kann die Theorie in allen Verästelungen entwickeln, aber so spannend ist es nicht unbedingt.
Die Kern, also nicht-deterministische Klassen sind eigentlich ein Hilfskonstrukt. Das gilt auch für die Klasse NP, die im nächsten Kapitel nochmal behandeln möchte. Ja, nicht-deterministische Algorithmen sind ja keine Algorithmen im eigentlichen Sinne. Aber sie sind eben theoretisch wichtiges Konstrukt, weil sie so der Idee entsprechen, dass ich eben verschiedene Dinge ausprobieren kann und dann noch verifizieren kann. Ja, das ist ein Konstrukt von großer theoretischer Bedeutung, aber letztlich möchte man natürlich immer die Bedeutung dieses Konstrukts im Hinblick auf eigentliche deterministische und probabilistische Algorithmen verstehen. Ja? Deshalb, sagen wir, die Theorie von nicht-deterministischen Klassen so in allen Verästelungen zu entwickeln, ist vielleicht eine etwas müßige theoretische Übung. Ja, also letztlich, finde ich, sollte man den Nicht-Determinismus im Hinblick darauf untersuchen, was er für andere Klassen aussagt. Ja?
So, jetzt im dritten Kapitel.
Das dritte Kapitel behandelt NP-vollständige Probleme.
Die ganze Theorie von NP-Vollständigkeit, wenn Sie so wollen. Ja? So, und das ist im Skript ausführlich gemacht. Ich möchte in der Vorlesung das längst nicht so ausführlich machen, da ich davon ausgehe, dass die meisten von Ihnen die Vorlesung Berechenbarkeit und Komplexität gehört haben und es dort mittlerweile die Theorie doch in großer Breite eigentlich präsentiert wird. Ja? Also das war früher nicht so, als ich die Vorlesung Komplexitätstheorie angefangen habe, hier zu halten. Aber ich habe jetzt trotzdem das Skript nicht verändert, also man kann das alles nachlesen, aber ich möchte eigentlich nur auf einige Kernaussagen mich hier konzentrieren, die vielleicht noch nicht so ausführlich bekannt sind. Ja? Kann ich voraussetzen, also gut, Voraussetzungen, die Klassen P und NP sind bekannt. Ja? Ebenso ist der Begriff der polynomiellen Reduktion bekannt. Ja? Also, wenn wir zwei Probleme haben, A, B, dann ist A polynomial auf B reduzierbar. Wenn es einen polynomialen Algorithmus gibt, der Inputs für A auf Inputs für B abbildet, sodass der Input tatsächlich in A ist, genau dann, wenn der modifizierte Input zu B gehört. Ja? Aber meine, viele, die bei mir Prüfungen über Komplexitätstheorie machen, das ist eine Standardfrage natürlich. Ja? Ich garantiere Ihnen nicht, dass Sie sie stellen, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß. Und viel zu oft kriege ich die richtige Antwort nicht oder ich kriege sie nur nach Nachhaken. Ja? Ich meine, es bedeutet nicht nur, dass Elemente von A auf Elemente von B abgebildet werden. Ja? Also, es ist wirklich wichtig, dass man genau versteht, was das bedeutet. Ja? A ist eine Teilmenge einer Sprache. B ist eine Teilmenge einer anderen Sprache, wenn Sie es formal haben wollen. Ja? Und die Abbildung geht nicht von A nach B, sondern sie geht von Sigma Stern nach Gamma Stern. Und wenn das X in A ist, dann ist auch F von X in B. Und wenn es eben nicht in A ist, ist F von X nicht in B. Ja? So, also man darf sie hier nicht zu einfach machen. So, dann haben wir den Begriff, dass ein Problem NP vollständig ist. A ist NP vollständig. Was heißt das? Und ich kann es auf verschiedene Arten hinschreiben. Ich kann entweder sagen, A ist in NP und zweitens für alle B in NP gilt, B ist polynomial reduzierbar auf A. Anders ausgedrückt, A ist NP vollständig. Wenn gilt, NP ist genau die Menge aller auf A reduzierbaren Probleme. Ja? Da A auf A reduzierbar ist, ist dann natürlich A in NP, ja? Und eben jedes andere. Klassen P und NP möchten wir voraussetzen. Hm? Nun, bei NP muss man vielleicht noch eine Bemerkung dazu machen. NP kann man ja auf verschiedene Arten definieren.
Definitionen von NP.
Nun, eine Standarddefinition ist, alles, was man in nicht-deterministisch polynomialer Zeit entscheidet. Das ist häufig die beste Definition, um mit NP zu arbeiten und zu verifizieren, was NP ist. Aber die Bedeutung der Klasse ist ja eigentlich eher von der polynomiellen Verifizierbarkeit. Ja? Also A ist in NP, genau dann gilt. Es gibt ein Problem B aus P. Und ein Polynom P, P von N, wenn Sie so wollen, so dass A die Menge aller X ist, für die gilt, es gibt ein Y, nennt man Beweis oder Zeugen oder ein Zertifikat, was auch immer. Ne?
Ist polynomial beschränkt in der Länge von x und das Paar xy, so schreiben wir das. Das Wort x Trennungszeichen y gehört zu B. Elemente von A sind polynomiell verifizierbar. Und das ist die, sagen wir, in gewissem Sinne ist das die richtige Definition.
Das ist, deshalb ist die Klasse wichtig, weil sie uns sagt, wir können, mögen vielleicht nicht in der Lage zu sein, effizient zu entscheiden, ob ein X ein gutes X ist, aber wenn ich das richtige Zertifikat für ein gutes X kriege, dann kann ich auch effizient prüfen, dass das ein gutes Zertifikat ist, also ein Beweis dafür ist, dass X wirklich ein Paar ist. Ja? Und wenn Sie sich überlegen, NP-vollständige Probleme, und ich hoffe, Sie kennen eine Menge davon, ja, dann ist die Zugehörigkeit zu NP meistens evident auf dieser Basis. Ja? Nehmen Sie Sachen. Also Problem, ob aussagenlogische Formel erfüllbar ist. Ja? Was ist das Zertifikat? Ja, die erfüllende Interpretation. Ja? Hamilton-Kreis. Was ist das Zertifikat? Ja, natürlich der Hamilton-Kreis. Ja? In der Regel sind NP-vollständige Probleme, oder sind NP-Probleme ja Probleme irgendwo. Man sucht ein Objekt in dem gegebenen Graphen oder was. Ja? Zu verifizieren, dass das gesuchte Objekt ein gutes Objekt ist, ist in der Regel leicht. Wieso ist das Problem insgesamt schwer? Ja, deshalb, weil es exponentiell viele mögliche Kandidaten für diese Ys gibt. Ja? Einfach, die Suchräume sind exponentiell groß, aber wenn Sie einen Kandidaten haben, können Sie effizient prüfen, ob es ein guter Kandidat ist. Ja? Das ist gut. Ja? Und natürlich, ich meine, wenn Sie wollen, können Sie NP auch so definieren. Ich meine, das ist natürlich eine versteckte Aussage, dass Satz NP vollständig ist. Ja? Also, natürlich ist NP
Ich meine, das ist eigentlich der Satz, satt ist NP vollständig. Ne?
Ja, und aus tausende von NP-vollständigen Problemen gibt es tausende von solchen Definitionen von NP. So. Gut. So. Ja. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, wie viel von diesem Kapitel hier tatsächlich präsentiert werden soll. Haben Sie sich das Kapitel schon ein bisschen angeguckt? Ja, so, was ich in dem Kapitel so ein Skript gemacht habe, ist nach einer Einführung die NP-Vollständigkeit von Satt nochmal bewiesen. Ja, vielleicht nicht genau mit dem Beweis, den Sie aus dem Berechenbarkeit Komplexität kennen. Und dann ein paar Schlussfolgerungen über Varianten von Satt. Also da ist vielleicht so... Was den meisten von Ihnen bekannt sein dürfte, ist, 3-Satt ist NP vollständig. Ja? Also, was wissen Sie über 2-Satt? Hm? Ist ein P, ja. Hm? Wieso ist es ein P? Ja, man kann Graphen draus basteln, also man kann es auf der Erreichbarkeit, man kann eben zeigen, es ist sogar N-Log vollständig, ja. Dann Sathorn ist P vollständig. Ja? Also vielleicht ist es nicht verkehrt, dass ich diese Sache mit Sat nochmal präsentiere und den Verästelungen, die man daraus kriegt, auch weil wir das für spätere Beweise verwenden werden. Was ich nicht nochmal machen möchte, was ich am Skript von Herrn Völking nachgeguckt, diese graphentheoretischen Probleme, Hamilton-Kreis und so weiter, also diese ganze, sagen wir mal, Folge von graphentheoretischen Reduktionen, die dann letztlich auf Hamilton-Kreis und Traveling-Safety-Problem führen, möchte ich hier vielleicht nicht nochmal vorführen. Ja, ich möchte das voraussetzen, wenn Sie das nicht kennen, gucken Sie es in diesem Skript oder im Skript von Herrn Völking nach. Ja? Und ich mache vielleicht die Sachen mit der Aussagenlogik, präsentiere ich nochmal. Ja? Also vielleicht ein bisschen gerafft. Ja? Auch deshalb, weil ich sagen wir, den Beweis verwenden möchte, dann auch um Vollständigkeit in P für gewisse Probleme zu erläutern. Kennen Sie ein Problem, das P vollständig ist?
Sathorn,
genau, ja. aber das kam nicht, in Berechenbarkeit und Komplexität. Ja, also ich meine, ich könnte vielleicht noch die Frage stellen, möchten Sie, ich kann mir das auch schenken, ja, also wenn doch einige von Ihnen jetzt diese aussagenlogischen Sachen bereits kennen, ist es mir recht, das zu überschlagen und einfach weiterzugehen.
Also die NP-Vollständigkeit von Satt, die brauchen wir nicht noch, aber so diese Variante oder so, das wäre vielleicht auch mal ganz interessant, dann ein bisschen was zu sehen.
Sehen das andere ähnlich? Gut. Die Sache bei der, also wenn man sich überlegt, gut, ich mache das vielleicht nicht ausführlich, sondern wirklich so auf einer ganz oberflächlichen Ebene. Ja? Also was sind die Probleme, die man betrachten kann? Ja? Also Satt, gut, Satt wird auch ein bisschen unterschiedlich definiert. Ja, man kann sagen, Erfüllungsproblem der Aussagenlogik, Punkt. Oder man kann sagen, Erfüllungsproblem der Aussagenlogik im Konjunktiv von Normalform. Ja. Also nehme ich Satt vielleicht einfach Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik angemeint, dann kann man natürlich betrachten, Satt im Konjunktiv von Normalform oder Satt in Disjunktiv von Normalform. Dann kann man betrachten 3-Satt und dann natürlich auch K-Satt für K größer 3. Auf der anderen Seite, also 1-Satt ist nicht interessant, aber 2-Satt ist schon interessant. Sind die Definitionen klar? Ich setze jetzt einiges voraus, wenn ich zu viel voraussetze, melden Sie sich sofort. Ja? Gut. Und dann haben wir
Saturn. So, diese Probleme hier sind NP-vollständig. Nun, wie kriegt man das raus? Nun, wenn Sie den Beweis von SAT, dass SAT NP-vollständig ist, nehmen, ja, dann kriegt man ohne großen Aufwand, dass man das in konjunktiver Normalaufwand direkt machen kann. Also direkt, wie läuft der Beweis? Ja, der Beweis läuft ja so. Wenn A in NP ist und M ein nicht deterministischer Algorithmus ist, der A in Zeit P von M entscheidet, ja, dann verwendet man das, um ein polynomiellen Reduktionsalgorithmus zu definieren, der einen Input für A auf eine aussagenlogische Formel abbildet. Ja? Und es gilt M akzeptiert X genau dann, wenn das Psi X erfüllt hat. Ja, so läuft der Beweis. Und die Idee bei dieser Formel ist, dass man, ja, dass man Aussagenvariablen verwendet, die das Berechnungsverhalten der Turing-Maschine formalisieren. Ja, also man hat da Variablen, die eben sagen, zu einem bestimmten Zeitpunkt geht die Maschine zu Strukturen, man hat Variablen, die beschreiben, was zu welchem Zeitpunkt auf den Feldern steht und so weiter. Und man baut die Formel so auf, dass man praktisch Schritt für Schritt explizit in diesen Aussagenvariablen das Verhalten von M simuliert. Ja? Das heißt insbesondere, der größte Teil dieser Formel wird gar nicht von X abhängen, sondern nur von M, und nur in der Beschreibung der Input-Konfiguration kommt das X überhaupt rein. Ja? Aber die wesentlichen Parameter sind Berechnungszeit und natürlich der Algorithmus. Also nur ein kleiner Teil hängt überhaupt von X, aber natürlich ein entscheidender Teil. So, jetzt, man kann es eben so machen, dass dieses Psi von X bereits im KNF ist. Und was man auch machen kann, wenn man den Beweis geschickt ansetzt, kann man es so machen, dass wenn die Maschine deterministisch ist, dass dann gerade eine Hornformel rauskommt. Vielleicht, was noch hier wesentlich ist, wie gesagt, eine polynomielle Reduktion. Man kann sogar sagen, eine Log-Space-Reduktion. Ja, also man braucht gar nicht die volle Stärke von polynomialen Reduktionen, sondern eine schwächere Eigenschaft von Log-Space-Reduktionen reicht auch schon. Ja, also die Standardreduktion, das gilt übrigens für die meisten Reduktionen. Ja, die meisten Reduktionen, die man in NP-Vollständigkeitsbeweisen genau hinguckt, sieht man, das kann ich sogar richtig klar machen. Und dann natürlich insbesondere polynomiale Zeit. Also gut.
bemerken wäre dann, wenn n deterministisch ist, das heißt, wenn a sogar ein p ist, dann ist eine Hornformel. Also folgt, wenn man die Klasse P nimmt, ist es natürlich wesentlich, dass man hier eine Reduktion, die Log-Space-Reduktion nimmt. Ja, ich meine, polynomiale Reduktion für Probleme in P, das ist eine leere Aussage. Natürlich kann ich jedes Problem in P polynomiell auf irgendein anderes Problem in P reduzieren. Ja. Damit der Reduktionsbegriff interessant ist, muss er schwächer sein als die Komplexitätsklasse, um die es geht. Ja. So, und das bedeutet, also Sie wissen ja, Erfüllbarkeit von Hornformeln ist in Polynomialzeit entscheidbar, also ist es auch Horn P vollständig. So. Zurück zu diesem hier. Ne? Also man hat eine Reduktion, die das zeigt und die gleichzeitig etwas liefert für Sachformen. Nun, wie kommt man auf 3 Sat? Nun, da zeigt man einfach das Einführen von zusätzlichen Variablen, dass man konjugative Normalform mit längeren Klauseln reduzieren kann auf das Erfüllbarkeitsproblem 3 kann. Ja? Und Preisfinder bezahlt die zusätzliche Variablen auf mehr Klauseln. Ja, oder auch natürlich das Polynomiell. Und wenn man es für 3 kann, kann man es natürlich auch für mehr. Entweder sagt man ja, Bedingung ist, dass man höchstens K-Klauseln hat, wenn man genau K haben will, dann wiederholt man einfach, was man hatte. Ja? Also das ist nun klar. Wieso funktioniert es bei 2 nicht? Na gut, im Reduktionsbereich anschauen, merkt man, dass er erst auf 3 funktioniert. Umgekehrt ausgedrückt, man kann auf mehrere Arten einsehen, was 2 sagt, polynomiell ist. Der eine Punkt ist der, man kann einen Resolutionsbeweis bekommen. Ja, die beliebte Übermalung, ja, also eigentlich die vielleicht lösen müssen. Ja. Wenn Sie einfach KNF in 2er-Klauseln betrachten und wenn Sie Resolventen bilden von 2er-Klauseln, dann haben Sie nicht eine Klausel, die höchstens 2er-Klauseln ist. Das heißt, Resolution führt aus den 2er-Klauseln nicht raus. Das ist auch bei 3er-Klauseln nicht so. Ja, wenn Sie 2 3er-Klauseln resolvieren, können Sie eine 5er-Klausel kriegen. Ne, 4er-Klausel. Ja? Weil die 2 ausgeschlossen werden. Ja, und bei 2 kriegt sie wieder eine höchste 2er-Klausel. Nun gibt es insgesamt nur n Quadrat oder n hoch 2n Quadrat viele 4n Quadrat viele 2er-Klauseln. Ja? Und also nur polynomiell viele. Das heißt, der Resolutionsalgorithmus hört ja auf, wenn er keine neuen Klauseln generiert. Das heißt, nach polynomiell vielen Schritten muss das der Fall sein. Ja. Das ist aber nicht das Effizienteste. Man kann eben sogar, man kann noch was Stärkeres zeigen. Man kann zeigen, 2 sagt, ist n-Log-Space vollständig. Ja. Und im Wesentlichen zeigt man, dass es gleich schwer ist, das Erreichbarkeitsproblem. Und ja gut, will ich jetzt vielleicht nicht in die Details gehen, nur was ist die Idee? Die Idee ist, dass man aus dem, also wie Sie gesagt haben, dass man aus der Formel eben einen Graphen generiert, dessen Knoten die Literale sind, und wo sich genau dann eine Kante von einen Teil von einem Literal zum nächsten haben, wenn es eine Klausel gibt, die entsprechende logische Implikation generiert. Also Sie können ja so Disjunktionsklauseln als Implikationen schreiben. Disjunktion und Implikation ist das gleiche.
Eine Variable negieren muss. Und dann ist die Formel genau dann unerfüllbar, wenn Sie in dem Graph einen Kreis haben, also auf dem Kreis ein Literal x gleichzeitig das Komplement nicht x drin ist. Ja, dann können Sie, wenn x nicht x impliziert, nicht xx, dann haben Sie einen Widerspruch. Man kann zeigen, dass das notwendig hinreichend ist. Ja? Das bedeutet, um zwei Sachen zu lösen, müssten Sie ein Erreichbarkeitsproblem lösen und ein Erreichbarkeitsproblem steht im Änderungsbereich. So. Also das ist eine weitere wichtige Sache. Und ja, was bleibt? Satz DNF. Nun, Satz DNF ist trivial. Ja? Da können Sie sich leicht überlegen. Wenn Sie Erfüllbarkeit und nur Disjunktionen haben, ja, dann können Sie hier praktisch. Das ist die Frage, ob eine Klausel, mindestens eine Klausel erfüllbar ist, also die Disjunktionsklausel, das ist aber nur eine Konjunktion von Literalen, die ist nur dann unerfüllbar, wenn da irgendein x und nicht x steht. Wenn Sie nie sowas haben, dann können Sie das trivialerweise erfüllen. Das heißt, das Problem sagt eben, das ist ein triviales Problem. Also, das heißt, wir haben ganz leichte Varianten, also eine N-Log-Space-Variante und eine P-Variante. Ja, diese Probleme sind auch vollständig und wir haben sehr schnell den Fall, dass das Ganze NP vollständig ist. So, gut. Also ich würde sagen, lassen wir es einfach dabei, behandeln wir das Kapitel 3 nicht weiter. Wenn Sie das Skript anschauen, werden Sie sehen, dass wir da noch eben einen Abschnitt haben über graphentheoretische Reduktionen. Das sind standardgraphentheoretische Reduktionen, die auf das NP, auf das Traveling Salesman Problem unter anderem führen. Schauen Sie vielleicht die Probleme einfach nochmal an, damit wir uns auf die beziehen können. Ja, also wir wollen voraussetzen, dass wir wissen, dass es reichhaltigen Schatz von insbesondere graphentheoretischen Probleme gibt, die NP vollständig sind. Ich finde da noch einen Abschnitt über eine logische Charakterisierung von NP, aber das können wir in dieser Vorlesung gleich auch schenken und dann ist halt später jetzt andere Themen. Das heißt, ich werde jetzt schon am Freitag bereits im 4. Kapitel beginnen und ja, damit ich auch schnell das Neue von Freitag an. Gut, dann bis Freitag. Thank you.